Ja, ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf. In Traunreuth, so weit im Süden von mir aus gesehen, zu Hause. Und ich habe herzliche Grüße mitgebracht von meiner Heimatgemeinde in Bergisch Gladbach-Refrath. Wie ihr eben hört, bei Köln. Und ich habe da so einen Dauerauftrag, ja, liebe Grüße mitzunehmen, aber immer ganz frisch. Für heute Morgen habe ich mir überlegt, dass wir uns Gedanken machen über eine Person aus der Heiligen Schrift. Ich habe so eine kleine Präsentation mitgebracht mit ein paar Stichpunkten, manchen hilft das. Bevor ich euch zeige, um wen es gehen soll, sage ich euch so ein bisschen meine Vorliebe, was Geschichten und Begebenheiten aus der Bibel angeht. Ich liebe solche Personen in der Schrift, die nur so am Rande erwähnt werden. Wir kennen ja viele Vorbilder, die so vor uns stehen, wie Paulus, David oder andere, wo viel berichtet wird und die Geschichten, die haben wir von klein auf gehört, geben sie auch gerne ja den Kindern weiter. Aber dann gibt es auch eine ganze Reihe Namen, die sind eher unbekannt, so Randfiguren. Und ich liebe sie deshalb, weil ich glaube, dass auch mein Leben, vielleicht hast du auch manchmal den Eindruck in deinem Leben, dass wir eher so Randfiguren sind im Reich Gottes. Und man fragt sich manchmal, was kann ich schon bewirken für Gott? Da sind diese großen Leute, die da umherziehen und Predigten halten und diese Vorbilder in der Bibel, wo man meint, da komme ich sowieso nie dran. So Randfiguren. Und man findet erstaunlicherweise so viel Mutmachendes. Und ich will euch heute Morgen ganz viel Mut machen. Und auch den Müttern, die oft zeitlich eingeschränkt sind. Ich weiß das selber, wir haben 6 Kinder und da ist volles Programm von morgens bis abends und man fragt sich, ja, was kann ich da noch groß tun in der Gemeinde? Es gibt solche Situationen und Zeiten und dennoch, gerade in solchen Zeiten, gebraucht Gott dich und möchte er dich gebrauchen, vielleicht nicht durch eine Predigt, die gehalten wird oder eine Andacht, aber durch ganz andere Dinge. Die Person, um die es heute Morgen gehen soll, ist eine dieser eher unbekannteren. Sie wird erwähnt in einem Brief des Apostel Paulus und er hat da ja manche Namen, die er aufzählt. Und ich frage euch jetzt einfach mal, vielleicht kommt ihr auf den Namen, er fängt mit E an. Und es werden nur wenige Verse verwandt auf diese Person. Und es ist ein Name, wo manche noch nicht mal wissen, wie man ihn richtig ausspricht. Jetzt wird's schwierig. Eunike ist es nicht. Epaphras ist es auch nicht. Wer? Elisabeth? Nein, ist es auch nicht. Gut, 3 Möglichkeiten habt ihr gehabt. Jetzt ist gut. Gut, wir schauen uns das mal an. Wie gesagt, selbst sein Name macht hin und wieder Schwierigkeiten. Wie spricht man ihn jetzt aus? Ist es der Epaphroditus oder ist es der Epaphroditus oder ist es sonst irgendwas? Also es ist der Epaphroditus, ja, die Betonung liegt auf dem O. Ich habe mir in meiner Bibel immer so einen kleinen Strich über das O gemacht, dass ich das nicht vergesse. Und wir wollen einmal in den Philipperbrief schauen. Dort berichtet Paulus uns von dieser zentralen Randfigur, so habe ich es einmal genannt, und wir werden nachher merken, warum. Für diejenigen von euch, die gerne mitschreiben und sich Notizen machen, habe ich so ein kleines Skript vorbereitet. Das sind jetzt nicht 150 Kopien, aber vielleicht für die, die das gerne möchten, und ich bitte einfach mal, gibt's mal durch die Reihen, wenn was fehlt, ihr habt hier einen Kopierer, habe ich gesehen, kann man da vielleicht auch noch was organisieren. Und wir wollen mal den Philipperbrief aufschlagen und dann mal lesen, was Paulus uns von ihm berichtet. Philippa Kapitel 2. Wir lesen die Verse 25 bis 30, Philipper 2, Abvers 25. Ich habe es aber für nötig erachtet, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, aber euren Abgesandten und Diener meiner Notdurft zu euch zu senden. Da ihn ja sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr bekümmert war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber über ihn allein, sondern auch über mich, auf dass ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun desto eilender gesandt, auf dass ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Denn um des Werkes willen ist er dem Tod nahe gekommen, indem er sein Leben wagte, auf dass er den Mangel in eurem Dienst gegen mich ausfüllte. Und dann finden wir im vierten Kapitel noch einen Vers, wo Epaphroditus auch wieder auftaucht, in Kapitel 4, Vers 18, den lesen wir auch noch dazu. Dort sagt Paulus: Ich habe aber alles in Fülle und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus, das von euch Gesandte, empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Wenn wir solche Verse lesen, dann ist es immer ganz gut, sich ein wenig mit dem Umfeld der Aussagen zu beschäftigen und gerade bei solchen eher unbekannten Figuren des Neuen Testamentes oder der Bibel ist es gut, ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen. Welche Situation war hier? Paulus schreibt diesen Philipperbrief aus dem Gefängnis heraus. Er war inhaftiert, wir kennen diese Begebenheiten. Und interessant ist, dass das Hauptthema dieses Briefes die Freude in Christus ist. Da sitzt ein Mann im Gefängnis und den Strafvollzug damals kann man nicht vergleichen mit heute. Die römischen Gefängnisse, das waren keine Luxuszimmer. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt über die Freude in seinem Leben. Wie ist so etwas möglich? Diese Freude, die Paulus empfand und die er gerne weitergeben wollte, ging eben tiefer als über die äußeren Umstände. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben als Christ, dass es durchaus Situationen gibt, wo es uns nicht gut geht und wir trotzdem innerlich diese Freude empfinden, weil wir wissen, unser Leben ist in Gottes Hand. Paulus verliert nicht den Mut. In Kapitel 1 lesen wir in den Versen 12 bis 14, dass er dort beschreibt, dass diese Umstände, in denen er sich befindet, ja, dass er das so sieht, dass sie der Ausbreitung des Evangeliums dienen. Und das ist bis heute so. Menschlich gesprochen hätten wir diesen Brief nicht, hätte Paulus nicht im Gefängnis gesessen. Bis heute dürfen wir davon profitieren, dass er diese Leidenszeiten durchgemacht hat. Und er klagt darüber, dass ihn viele verlassen haben. Und das kennen wir vielleicht auch, ja, wenn es eng wird im Leben, dann werden die Freunde manchmal wenige. Und dann wissen wir, wer wirklich Freund oder Freundin ist, wer zu uns steht, wer bei uns bleibt, auf wen kann man sich verlassen, auch unter Geschwistern. Viele hatten ihn verlassen. Und letztendlich waren es nur zwei Namen, die er nennen konnte, solcher, die treu zu ihm standen. Das ist einmal Timotheus, der kommt uns ein bisschen bekannter vor, und dann eben dieser Epaphroditus, über den er hier berichtet. Die zwei dienten ihm in aller Treue. Zwei Männer, die in der Gesinnung, in der Lebenseinstellung Jesu Christi lebten. Und nicht umsonst werden uns einige Verse vorher im zweiten Kapitel des Philipperbriefes diese ganz zentralen Schilderungen gegeben über Christus. Ihr kennt die Verse 1 bis 8. Wahrscheinlich lest ihr sie auch des Öfteren in der Gemeinde gemeinsam, wo von dieser Erniedrigung Jesu gesprochen wird bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, und dass Gott ihn hoch erhoben hat. Viele von uns werden diese Verse auswendig kennen. Und wir lesen sie oft und gerne in Bezug auf unseren Herrn, was er getan hat. Aber wisst ihr, wie dieser Abschnitt anfängt? was Paulus eigentlich weitergeben will mit dieser Schilderung der Leiden und der Erhöhung Christi, dann schaut nochmal in Vers 5, Kapitel 2, Vers 5, wie diese Verse beginnen. Paulus sagt, diese Gesinnung sei in euch. Er spricht hier die Christen in Philippi an und sagt, das stellt Gott sich für unser Leben vor. Und dann kommt als Beispiel der Herr Jesus. Und es ist so, dass Timotheus und Epaphroditus genau diese Gesinnung, diese Einstellung lebten, die Paulus von Jesus vorher schildert. Das ist ein gewaltiges Zeugnis über diese beiden Männer. Nun war es so, dass die Philipper, die Christen in Philippi, davon erfuhren, dass Paulus inhaftiert war und im Gefängnis saß, und sie wollten ihn gerne unterstützen. Paulus hatte ja eine enge Verbindung auch zu dieser Gemeinde. Er war ja dabei, als sie entstand, als aus diesem Gebetskreis dort am Fluss Menschen zum Glauben kamen, und er kannte diese Gemeinde, er kannte diese Stadt. Und die Philipper waren eng verbunden mit Paulus und sie wollten ihn gerne unterstützen. Und so sammelten sie Geld, weil sie wussten, Paulus im Gefängnis, er hat keine Versorgung. Das war damals ein bisschen anders geregelt als heute. Wir müssen ihm helfen. Und so entstand die Frage in Philippi, wer geht und wer bringt dem Apostel in Rom, dort im Gefängnis, unsere Unterstützungsgabe? Es war Epaphroditus, der gerufen hat, ich gehe. Und Epaphroditus überbrachte diese Unterstützungsgabe, das haben wir in Kapitel 4, Vers 18 gelesen. Irgendwie war es so, dass Epaphroditus auf dem Weg nach Rom oder in Rom bei Paulus erkrankt sein muss. Das haben wir gelesen in den Versen. Er wurde krank, was auch immer für eine Krankheit er hatte, aber eine Krankheit, die sein Leben bedrohte. Als direkte Folge seines Einsatzes. Und jetzt hörte die Gemeinde in Philippi davon, Epaphroditus, unser Bruder, den wir losgeschickt haben, unsere Unterstützungsgabe zu Paulus zu bringen, ist krank geworden. Und wir können uns vorstellen, sie machten sich große Sorge. Das ist der Hintergrund dieser wenigen Verse. Epaphroditus, dieser griechische Name, kann übersetzt werden ins Deutsche und er bedeutet so viel wie der Liebliche oder charmant. Das ist ein schöner Name. Ein schöner Name für einen Bruder, der ganzen Einsatz wagte für seinen Herrn. Der Liebliche oder charmant, so können wir seinen Namen wiedergeben. Wir wollen jetzt im Folgenden einmal durch die Verse hindurchgehen, die wir gelesen haben. Und es wäre schön, wenn ihr parallel immer mit in eure Bibel schaut. Und wir beginnen einmal in Kapitel 2, Vers 25, den ersten eben gelesenen Vers. Paulus listet hier eine ganze Reihe Attribute auf für diesen Bruder, der ihn dort in Rom aufsucht. Zunächst einmal nennt er ihn eben Bruder. Und dadurch kommt etwas von dieser Verbundenheit, wird deutlich, die wir als Christen, als Geschwister untereinander haben. Wisst ihr, ich schätze das immer sehr, wenn ich unterwegs bin in Deutschland und viele Jungschar-Mitarbeiter besuche vor Ort. Und das geht von Nord bis Süd, von Ost bis West. Und wenn man dann irgendwo hinkommt in eine Gemeinde und man fühlt sich sofort zu Hause. So geht es mir auch heute Morgen hier bei euch. Wir haben uns noch nie gesehen. Und trotzdem wissen wir um diese Verbundenheit, weil wir Geschwister sind. Eine große Familie, Gott ist unser Vater. Ist das nicht ein wunderbares Geschenk? Und so ist es weltweit, dass Menschen, die den gleichen Glauben haben an unseren Herrn, dass sie Geschwister sind, Bruder, Schwester. Und ich frage dich heute Morgen, das kann ich eigentlich nie lassen, wenn ich unterwegs bin, bist du Bruder, bist du Schwester, gehörst du zu dieser Familie Gottes? Überprüf dein Leben und frag dich, hast du diese lebendige Beziehung zum Herrn Jesus Christus? Er liebt dich unendlich und er möchte dich gerne in diese Familie mit aufnehmen. Bruder, das spricht aber auch davon, dass eine Zuneigung untereinander da ist, dass wir einander nicht egal sind. Und dass wenn Christen leiden, auch weltweit, die wir vielleicht nie gesehen haben, ihr habt es gehört, in Nigeria 200 junge Schülerinnen entführt und eine furchtbare Zukunft erwartet sie, das geht einem nah. Das lässt uns nicht kalt. Und wir wollen beten für solche Menschen, Christen weltweit, die es nicht so gut haben wie wir. Bruder, Schwester, das spricht von einer tiefen Verbundenheit. Nun, in den Briefen des Apostels werden viele mit Bruder oder Schwester oder mit Geschwistern angesprochen. Bei Epaphroditus fällt auf, dass ein zweiter Begriff ins Spiel kommt. Und so wird schon lange nicht jeder in den Briefen des Paulus bezeichnet. Mein Bruder und mein Mitarbeiter. Mitarbeiter, da klingt so ein bisschen was von Fleiß und von Bewährung mit in diesem Wort, von Anerkennung, von harter Arbeit. Mitarbeiter. Bist du Mitarbeiter im Reich Gottes? Es gibt so viele Aufgaben. Und Gott möchte jeden gebrauchen, das macht er deutlich, nicht nur irgendwelche Experten. Gott hat so viele Aufgaben. Und wenn es solche ganz praktischen Dinge sind, wie ein Epaphroditus sie getan hat, und dann überleg doch einmal, was gibt es an praktischen Aufgaben? Ihr habt hier auch jede Menge Möglichkeiten, euch mit einzubringen. Und wenn du auf gar keine Idee kommst, dann frag doch mal jemanden. Bring dich mit ein, Mitarbeiter. Aber es kommt ein dritter Begriff dazu. Und diesen Begriff, den finden wir nur an ganz, ganz wenigen Stellen. Ich habe zwei weitere Stellen gefunden in den Paulusbriefen, wo Menschen so bezeichnet werden, als Mitkämpfer, Mitstreiter für die Sache Gottes. So wird schon lange nicht jeder genannt. In Philemon 2, da ist es ein Archippus, auch so eine Randfigur, ja. Oder im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 3, da wird Timotheus als ein Mitstreiter Jesu Christi bezeichnet. Was steckt hinter diesem Begriff? Paulus denkt an einen Soldaten, an einen römischen Legionär, also an einen, der diente im Heer des Kaisers. Aber er denkt gerade im 2. Timotheusbrief, wenn er das so beschreibt und wenn er diesen Mitstreiter, diesen Mitkämpfer, diesen Legionär beschreibt, dann denkt er nicht an solche, die das aus Zwang tun mussten, wie das im Römischen Reich auch üblich war und bei uns im Land ja auch bis vor kurzem noch zumindest, dass man Wehrdienst leisten musste. Gut, bei uns gab es auch den Ersatzdienst, den Zivildienst. Das musste man gezwungenerweise tun und da hat man keinen gefragt. Im Römischen Reich übrigens, Jungs, ihr könnt euch glücklich schätzen, da waren das bis zu 20 Jahre in den Hauptzeiten des Römischen Reiches. Ja, musste ein junger Mann dem Staat dienen. 20 Jahre, die besten 20 Jahre des Lebens. Die meint Paulus nicht, sondern er meint die sogenannten Söldner, die also gegen Bezahlung diesen Dienst taten. Menschen, die sich freiwillig meldeten, um in den Kampf zu ziehen. Von denen spricht Paulus. Und die haben eine ganz andere Motivation. Wenn ich etwas freiwillig tue, ist es etwas anders, als wenn ich gezwungen werde. Und Dienst im Reich Gottes ist immer eine freiwillige Sache. Gott ruft, aber die Frage ist, kommen wir? Und er freut sich über jeden, der sich mit einreiht, Mitkämpfer, Mitstreiter ist. Und das ist eine besondere Auszeichnung, die hier einen Epaphroditus trifft. Diese ersten drei Titel, so nenne ich es einmal, die zeigen uns, dass Epaphroditus auch gut mit anderen zusammenarbeiten konnte. Ja? Diese Silbe mit, die zeigt uns ja an, Epaphroditus war ein, wie sagt man heute, ein Teamplayer. Er war kein Einzelkämpfer. Er konnte sich einreihen in die Gruppe derer, die loszogen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, gerade im Reich Gottes. Gott möchte, dass wir als Gemeinde uns einander ergänzen. Und so haben wir unterschiedliche Gaben bekommen von Gott. Der eine kann dies gut, die andere kann jenes gut. Und wir können uns ergänzen, das ist eine wunderbare Sache. Und gemeinsam diesen großen Organismus bilden, die Gemeinde Gottes. Mitarbeiter, Mitstreiter, Mitkämpfer. Wisst ihr, es ist immer einfacher, etwas alleine zu tun und andere gar nicht erst zu fragen und loszuziehen. Das ist immer die einfachere Variante, aber es ist nicht immer die bessere. Deshalb lasst uns überlegen, ob wir solche Mitarbeiter sind. Epaphroditus war bereit, seine Sache den anderen unterzuordnen, sich einzureihen, die zweite Geige zu spielen, wie man so sagt. Das kennzeichnet diesen Mann. Dann nennt Paulus ihn einen Abgesandten. Er ließ sich senden von der Gemeinde. Das zeigt mir etwas von dem Vertrauen, das Epaphroditus auch in seiner Gemeinde genießen durfte. Man hat da bestimmt nicht irgendwen geschickt. Es ging um eine Geldsendung. Damals konnte man ja nicht irgendwie Geld überweisen auf ein Konto. Das musste in bar überbracht werden. Ein Sack voll Silbermünzen oder Goldstücke oder was auch immer. Da brauchte es Vertrauen. Einen zu finden, der vertrauenswürdig loszieht, wo man weiß, das Geld kommt auch vollständig am Ziel an. Es drückt auch etwas von der Vollmacht aus, die man diesem Mann aussprach und ihn losschickte. Und Paulus nennt ihn noch den Diener seines Bedarfs. Wörtlich übersetzt könnte man wohl auch sagen, den priesterlichen Diener, der hier gemeint ist. Und das zeigt uns etwas von der Treue, auch von der Demut eines Epaphroditus. Er war gewillt, auch einfache Dinge zu tun. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch in der Gemeinde ist, aber hier und da hört man schon, wenn gefragt wird, wer könnte denn mal den Hof fegen, da gehen nicht 100 Finger hoch. Sind wir bereit, einfache Dinge zu tun? Vielleicht auch Dinge, die überhaupt keiner sieht und mitbekommt. Und ich möchte euch Mut machen dazu. Es gibt viele Christen heute, die melden sich gerne, wenn es um Dinge geht, dass man irgendwo vorne steht, dass man gesehen wird, dass man gelobt wird, dass man vielleicht irgendwie Lob erntet. Vielleicht Sachen, die einem noch Spaß und Freude machen. Da ist es nicht so schwierig, Mitarbeiter zu finden. Aber Dinge, die keiner mitbekommt, die in aller Treue getan werden. Mir ist immer ein Beispiel zu Herzen gegangen, das in einer Gemeinde geschehen ist, wo ein Bruder verstarb, ein älterer Bruder. Und nach einigen Monaten merkte man plötzlich, dass der Fußabtreter vor der Gemeinde, da war so ein Kasten drunter, dass der voll Dreck war und dann drohte überzulaufen, ja, weil er sich so viel Dreck drin gesammelt hatte. Und man fragte mal nach, wer hat das eigentlich in der Vergangenheit immer sauber gemacht? Das war jener Bruder gewesen und er hat nie darüber gesprochen. Aber als er dann weg war, da merkte man plötzlich, dieser Dienst wurde nicht mehr getan. Sind wir bereit, einfach anzupacken? Und wenn Paulus sagt, dass sie ihn zu ihm sandten, dann bedeutet das ja nicht, dass Epaphroditus sich am Flughafen in den neuen Billigflieger setzte und mal eben nach Rom jettete. Wenn wir uns das Römische Reich vor Augen halten und sehen von Philippi bis nach Rom, das waren gut 1000 Kilometer Luftlinie, aber weder mit dem Flugzeug noch mit dem ICE oder dem klimatisierten Daimler. Das war eine sehr mühsame Reise. Vielleicht eine Schiffspassage mittendrin, gefährlich. Und der Rest zu Fuß oder wenn er irgendwie ein bisschen Geld hatte oder man ihm die Bequemlichkeit erlaubte mit einem Maultier oder einem Pferd. Eine mühsame Reise. Aber Epaphroditus verzichtete auf diesen Komfort, zu Hause zu bleiben, und er machte sich auf den Weg, diese weite Strecke nach Rom. Der Herr Jesus sagt es selber in Matthäus 25, ab Vers 34. Dort sagt er, wer irgend solches einem meiner Brüder tut, der tut es mir. Das ist der Maßstab, liebe Geschwister. Frag danach, was kannst du für deinen Herrn tun, und du wirst genügend finden. Unser Leben hat nur in dem Maß Wert, wie es anderen gehört. Zurück zu Philippa 2. In Vers 26, da schreibt Paulus, es verlangte ihn sehnlich nach euch allen. Epaphroditus war erkrankt und nun hatte er eine Sehnsucht zurück zu den Geschwistern in Philippi. Und das zeigt uns, gibt uns einen Blick in sein Herz hinein. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Geht's uns auch so? Dass wir uns danach sehnen, mit Geschwistern zusammen zu sein? Nicht nur sonntags im Gottesdienst, sondern auch darüber hinaus. Welche Meinung vertreten wir von unseren Geschwistern, die Gott uns zur Seite gestellt hat? Suchen wir sie auf? Suchen wir die Gemeinschaft? Und wenn wir so in sein Herz hineinschauen, dann fällt uns ein Satz auf in Vers 26. Er war bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Da muss man also mal um drei Ecken denken bei dieser Formulierung, ja? Warum war Epaphroditus bekümmert? Er war nicht bekümmert, weil er krank geworden war. Das schien ihn gar nicht so sehr zu interessieren, sein eigenes Leben. Sondern er war bekümmert, weil er krank war und die Philipper davon gehört hatten. Und die Philipper sich jetzt Sorge machten um ihn. Das wiederum machte ihm Sorge. Ja, muss man so ein bisschen um drei Ecken denken. Aber wir merken, das Herz dieses Mannes, er war um Sorge um seine Geschwister, die sich um ihn sorgen könnten und nicht wissen, wie es ihm geht. Vielleicht machten sie sich Vorwürfe, dass sie Epaphroditus auf diese lange Reise geschickt haben, wenn er unterwegs krank gewesen worden ist. Wir wissen es nicht. Wir können so ein bisschen nur zwischen den Zeilen lesen. Epaphroditus hatte sein Leben aufs Spiel gesetzt und das machte den Philippern Sorge. Epaphroditus hatte wirklich das Wohl der anderen im Sinn. Das können wir feststellen bei dieser zentralen Randfigur in der Bibel. Und er war auch krank, dem Tode nah, sagt Paulus. Für Paulus, für das Evangelium. Welchen Einsatz wäre ich bereit zu bringen für Gottes Sache? Das habe ich mich ganz neu gefragt bei der Vorbereitung auf diesen Text. Das Überbringen der Gabe der Philipper hatte wohl üble Folgen für die Gesundheit dieses Mannes. Und wie oft hören wir heute, wenn es darum geht, wer macht einen Einsatz mit oder wer tut mal dieses und mal jenes, dann hört man oft Stimmen, ja, aber das geht zu weit, ja, da gibt es doch andere, die das machen können, dafür bin ich zu alt oder da geht meine Gesundheit nicht mit und sollen andere sich mühen. Und abends noch in die Bibelstunde, ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet, ich bin müde. Kennen wir solche Aussagen, vielleicht auch aus unserem Leben? Epaphroditus ging aufs Ganze und verwirklichte damit die Gesinnung Jesu Christi, der sich selbst erniedrigte und gehorsam war bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Gott hat sich seiner erbarmt. Und hier ist so eine Art Wendepunkt in dem Text, den Paulus uns hier schildert. Gott hat sich über ihn erbarmt. Und das zeigt uns, dass Heilung von Krankheit allein Gottes Gnade ist. Wir haben keinen Anspruch darauf als Christen. Wir haben keinen Anspruch darauf, als Christen Heilung zu erfahren. Krankheit ist auch nicht immer Folge einer Sünde. Auch da sollten wir uns hüten, solche Lehren zu vertreten. Hier merken wir, jemand war krank geworden, weil er etwas Gutes getan hat. Auch das passiert. Natürlich ist Krankheit grundsätzlich, dass es überhaupt Krankheit, Leid, Not, Tod gibt, Folge des Sündenfalls. Aber die einzelnen Krankheiten, die individuellen, das ist nicht unbedingt Folge einer Sünde. Manchmal redet Gott so, ja, das mag sein, aber das können wir nicht bewerten. Das müssen wir ihm überlassen. Hier war Epaphroditus krank geworden aufgrund einer guten Tat, aufgrund eines Einsatzes für das Reich Gottes. Und Gott heilt auch nicht immer sofort. Auch das merken wir hier. Epaphroditus, es scheint so, dass er Stück um Stück heil geworden ist, gesund geworden ist und dass er sich Stück um Stück erholte und dann endlich diese befreiende Nachricht an die Philipper überbracht werden konnte, Epaphroditus, geht es wieder gut. Heilung ist Gnade Gottes, nichts, was wir irgendwie einfordern könnten. Und Gott hat sich auch durch die Heilung des Epaphroditus über Paulus erbarmt, denn wir können uns vorstellen, dass Paulus auch voller Sorge war. Da war dieser Bruder gekommen von weit her, hat ihm Gutes getan und ist bei dieser Tat krank geworden. Das hat natürlich auch Paulus mitgenommen. Und wie froh ist er gewesen, als Epaphroditus endlich wieder gesund wurde. Und er drückt das so aus, ja, dass ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ende Vers 27 noch. Wenn Epaphroditus gestorben wäre, dann hätte das den Kummer des Paulus mit Sicherheit noch vergrößert. Vers 28, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet. Und das war die Folge dieser Heilung. Paulus schickte nun Epaphroditus zurück nach seiner Genesung nach Philippi, damit die Geschwister dort beruhigt werden und gestärkt würden im Glauben. Auch hier wieder der Blick für andere. Ja? Paulus war es ein Anliegen, dass die Gemeinde in Philippi wieder in Ruhe und Freude ihren Weg gehen konnte. Und deshalb schreibt er in Vers 29, nehmt ihn auf mit Freuden. Und dann kommt ja ein ganz interessanter Satz, der uns vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken kommen lässt. Er sagt, haltet solche wie einen Epaphroditus in Ehren, erkennt solche an. Was heißt das denn nun? Wir sind durchaus so geprägt, dass wir sagen, wir wollen nicht Menschen huldigen, ja, und das ist auch gut so, dass wir das so sehen. Aber manchmal habe ich auch den Eindruck, dass so ein Dankeschön für Dienste, die getan werden, auch manchmal ganz nett wäre. Denn das macht Mut. Und ein Dankeschön vielleicht für eine Schwester oder einen Bruder, die in aller Treue einen Dienst tun, einfach mal so zwischendurch, das muss ja nicht an die große Glocke gehängt werden, das ist eine Sache, die macht Mut, ja, und die motiviert auch ganz neu. Vielleicht können wir darüber auch einmal nachdenken. Paulus sagt das so, erkennt solche an, haltet sie in Ehren. Es geht nicht um Menschenverherrlichung hier, sondern einfach mal um ein Dankeschön. Denn ein solcher Dienst, der war hier schon außergewöhnlich, den Epaphroditus geleistet hat. Um des Werkes willen, schreibt Paulus, ist er dem Tode nahe gekommen, indem er sein Leben wagte. Das war nun wirklich größtmöglicher Einsatz. William MacDonald schreibt einmal, und er ist ja bekannt für offene Worte, die er stets gewählt hat, er formulierte das einmal so für sich persönlich. Er sagte, es ist besser, für den Herrn auszubrennen, als für sein eigenes Fleisch hinzurosten. Es ist besser, für den Herrn auszubrennen, als für sein eigenes Fleisch hinzurosten. Es ist besser, für den Herrn umzukommen, als nur einer mehr zu sein in der Statistik derer, die durch Unfall oder Krankheit sterben. So hat er es für sich gesehen und formuliert. Größtmöglicher Einsatz. Damit er den Mangel ausgleicht, der in eurem Dienst besteht, so formuliert Paulus. Und das kommt uns da auch wieder ein bisschen komisch vor, oder? Wenn wir da mal drüber nachdenken. Die Philipper hatten doch eine große Gabe dem Paulus geschickt, ihn versorgt. Wieso bestand denn Mangel in ihrem Dienst, den Epaphroditus wiederum ausgeglichen hat? Das ist eine interessante Sache, die uns zeigt, dass der persönliche Besuch des Epaphroditus dem Paulus sehr viel wert war. Vielleicht hätten sie auch einen anonymen Geldboten schicken können. Dann hätte er zwar auch die Unterstützung gehabt, aber gerade dieses Persönliche, dass da jemand kam und mit ihm reden konnte, mit ihm beten konnte, das war ihm so viel wert. Und das zeigt uns auch für uns, auch als Gemeinde, dass es wichtig ist, dass wir einander besuchen und diesen Mangel ausgleichen, der oft besteht, wenn man alleine ist, wenn man krank ist, wenn man sich selbst nicht helfen kann, vielleicht viel Zeit hat, den langen Tag, dann ist es einfach erfrischend und frohmachend, wenn mal jemand vorbeikommt. Wir können natürlich auch eine nette Karte schreiben oder einen Brief oder einen Anruf tätigen. Das ist gut, aber es bleibt ein gewisser Mangel, nämlich der Mangel der persönlichen Begegnung. Und den glich Epaphroditus aus in seinem Dienst. In Philipper 1 schreibt Paulus das in einer schönen Art, wo er darum betet. Vielleicht können wir diesen Vers dazu nehmen. Philipper 1, Vers 9, was ihm so ein großes Anliegen war für die Gemeinde in Philippi. Er sagt dort, um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Und Epaphroditus verwirklichte dieses Gebet, diese Bitte des Paulus. Nun werfen wir noch einen Blick auf den letzten Vers in Kapitel 4, Vers 18. Dort können wir auch noch mal einen Blick in das Herz des Paulus tun und finden noch eine sehr, sehr interessante Formulierung, die der Apostel uns dort mitgibt. Ich lese ihn noch einmal. Paulus sagt, ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus, das von euch Gesandte, empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Ich habe alles in Fülle, sagt Paulus. Jetzt dürfen wir uns da nicht irreleiten lassen. Es war nicht so, dass Paulus jetzt plötzlich im Überfluss schwelgte aufgrund dieser Gabe der Philipper. Es war ein hartes Leben dort im Gefängnis und er wird jetzt das gehabt haben, was er zum Überleben brauchte. Und trotzdem sagt er, ich habe alles in Fülle und habe Überfluss. Warum? Nicht, weil er materiell jetzt ausgesorgt hatte bis zum Rentenalter, sondern er war einfach erfüllt von dem, was er hatte und er war zufrieden mit dem, was er hatte. Wir wissen, dass Paulus ein Mann war, der durchaus hart gearbeitet hat. Er hat das Evangelium verkündet und hat nebenbei in seinem Beruf als Zeltmacher gearbeitet und sein Geld verdient. Und er betont das an anderen Stellen, dass er von niemandem Geld verlangt hat. Er hat selbst dafür gesorgt, für seinen Unterhalt. Und hier konnte er es nicht, weil er im Gefängnis saß. Und trotzdem ist dieser Mann zufrieden. Wie zufrieden gehen wir durchs Leben? In einem Land, wo wir alles haben und mehr als genug. Und selbst wenn wir vielleicht vom Staat versorgt werden müssen, geht es uns weitaus besser als Millionen Menschen auf dieser Erde. Sind wir zufrieden mit dem, was wir haben? Bedenken wir auch nochmal die Umstände des Paulus, der hier im Gefängnis saß und das so schreibt. Ich habe alles, ich bin zufrieden. Ich empfinde das sogar als Überfluss. Ich bin erfüllt. Welche Zufriedenheit kommt hier zum Ausdruck? Im zweiten Teil dieses Verses finden wir eine Formulierung, die uns innehalten lässt. Paulus sagt, das von euch Gesandte, das, was hier geschehen ist, durch einen Epaphroditus und durch euch in Philippi, das ist ein duftender Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, das ist Gott wohlgefällig. Werfen wir einen letzten Blick auf die Perspektive Gottes auf diese ganze Sache. Wie sieht Gott deinen Dienst, wenn du einen Kranken besuchst? Wie sieht Gott deinen Dienst, wenn du den Kindern in der Jungschar dienst, wenn du was vorbereitest, wenn du Gitarre spielst oder wenn du den Hof fegst, einen Kuchen backst, egal was es sein mag, oder wenn du als Mama zu Hause deinen Kindern dienst? Wie sieht Gott das? Die Formulierung, die wir hier finden, diesen duftenden Wohlgeruch und dieses angenehme Opfer, die kommt noch einmal vor in der Bibel. Schlagen wir mal den Epheserbrief auf und lesen einmal nach, für welche Sache Gott diesen Begriff dort einsetzt. Und wir werden staunen. Epheser Kapitel 5. Dort schreibt Paulus im Vers 2: Lebt oder wandelt in Liebe, wie auch der Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Und jetzt merkt auf, als Gabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Es ist exakt der gleiche Begriff, der hier verwendet wird für das Opfer des Herrn Jesus, das er am Kreuz auf Golgatha gegeben hat, wie für das Opfer des Epaphroditus, das er hier für Paulus gebracht hat. Gott, ein duftender Wohlgeruch, ein Opfer, das ihm wohlgefällt. Das erstaunt mich. Das erstaunt mich ganz neu, diese Sichtweise Gottes zu sehen auf das, was wir in aller Schwachheit für ihn tun und gerade auf die Dinge, die kein anderer sieht und die nicht irgendwo groß proklamiert werden, sondern die in aller Treue, in aller Schwachheit, in aller Stille geschehen im Reich Gottes. Hundertfach, tausendfach, vielleicht millionenfach täglich steigt dieser duftende Wohlgeruch zu Gott auf. Und ich möchte schließen mit einem Zitat aus dem Buch Day by Day von Jowett, einem Prediger, der schrieb: Wie groß sind doch die Auswirkungen von scheinbar unbedeutender Freundlichkeit. Wir dachten, dass wir einem Armen dienen, und in Wirklichkeit unterhielten wir uns mit dem König der Könige. Wir stellten uns vor, dass der Duft auf unsere unmittelbare Nachbarschaft beschränkt sei, und siehe, der süße Duft zieht durch das Universum. Wir dachten, wir hätten es nur mit Paulus zu tun, und wir entdeckten, dass wir dem Herrn und Erlöser, des Paulus gedient hatten. Gott möge euch das schenken, dass unser Leben redet wie das eines Epaphroditus, der nicht viele Worte verwandt hat, aber der Gott in aller Treue gedient hat.